Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Drei große Themenblöcke bietet diese Folge Studio Blogelb. Lothar Matthäus, Thorben Hoffmann, Aufsichtsrat. Viel Spaß.
Leo, es gibt ein Thema, über das wir ganz, ganz dringend reden müssen.
Okay, sag mal.
Modrega ist Meister.
Er ist Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch, habe ich gar nicht mitbekommen.
Nach der langen Leidenszeit bei der Eintracht ging es doch noch versöhnlich für ihn aus. Aber mal im Ernst, wir haben heute drei große Themen. Willst du sie aufzählen?
Drei Blöcke. Wir haben eine absolute FC Bayern-Legende.
Getroffen?
Ich wollte eigentlich Thorben Hoffmann sagen, aber Lothar Matthäus auch. Und dann erste Gerüchte, die sich so nach und nach rund um den Aufsichtsrat hier einspielen, können wir ja mal so ein bisschen durchanalysieren. Und du aber darfst dir aussuchen, mit welchem dieser Themen wir starten. Wollen wir Lothar Matthäus nehmen?
Ja, natürlich möchte ich mit Lothar starten.
Du warst ja auch mit dabei, du saßt nur nicht mit vor der Kamera, weil Tobi
hat mir vorher 27 Mal, naja komm, es waren 3-4 Mal vorher geschrieben hat, dass er es doch wirklich gerne machen würde. Und ich fand, es war auch ein netter Termin, Lothar Matthäus total nett. Mhm. Aber so durch die Umstände war es schon ein wilder Nachmittag und Eintracht Frankfurt und Deutscher Meister 65, da kam schon viel zusammen, was das Ganze beim Zusehen hinter der Kamera etwas merkwürdig gemacht hat, so würde ich es mal formulieren.
Also ich fand ihn auch super nett, also war ganz, ganz
bodenständig.
Total bodenständig, total offen und freundlich. Und vielleicht nochmal ganz kurz, warum war Lothar Matthäus überhaupt in Braunschweig? Also Firma MDM Borek hat ihn eingeladen, um dort so eine Art Münzbotschafter zu sein. Das hat mit der Weltmeisterschaft zu tun, da gibt es bestimmte Prägungen. Und Lothar Matthäus wurde dann eben so als Markenbotschafter eingekauft. Vor ein paar Jahren war auch Franz Beckenbauer schon mal wegen so einer ähnlichen Geschichte hier. Und war super nett von der Firma, dass sie an uns gedacht haben. Also die sind dann an uns gekommen oder zu uns gekommen, haben gefragt, Mensch, wollt ihr nicht, wenn Lothar Matthäus da ist, eine halbe Stunde Interview mit dem machen? Und da haben wir natürlich gesagt, ja, klar, mega gerne, machen wir auf jeden Fall. Und dann hatte sich das, weil Lothar eben so nett ist, alles so ein bisschen zeitlich verschoben. Also wir hatten den Termin, er hat dann doch überall noch hier erzählt und da erzählt.
Wollte keinen Autogrammwunsch ablehnen.
Was ja total für ihn spricht. Also da die Belegschaft der Firma dürfte auch mega glücklich gewesen sein, aber dadurch hat sich unsere Aufnahmezeit so ein bisschen verkürzt, weil dann auch schon wieder das nächste anstand. Und trotzdem hatten wir dann sehr intensive 18 Minuten, die sich angefühlt haben wie 3 Minuten, ehrlicherweise, weil es so schnell ging und ich auch in meinem Kopf schon so immer 2-3 Fragen weiter war. Deswegen habe ich diese Tennisgeschichte auch gar nicht geschnallert. Da war ich schon in der nächsten Frage gedanklich, weil es so schnell gehen musste.
DJK Fasanengarten oder
ja,
was war's?
Wolfgang Dremmler, genau. Und trotzdem, waren da am Ende ein paar Dinge dabei, die, glaube ich, auch den Eintracht-Fans teilweise aus dem Herzen, aus der Seele gesprochen haben, wenngleich man ja auch gemerkt hat, dass er jetzt in dem Thema hier auch nicht unbedingt tief drin steckt.
Ja, ich hätte gerne noch ein Foto mit Lothar gemacht, aber er ist dann gleich auch zum nächsten Termin abgedampft. Also der Mann war gut eingespannt, von daher auch nochmal großes Dankeschön, dass er sich überhaupt die Zeit für uns genommen hat.
Absolut. Und er hat aber direkt nach der Aufnahme, als wir dann fertig waren, hat er auf seinem Handy nochmal geschaut, wie die Eishockey-WM gerade steht. Und genau zu dem Zeitpunkt waren die Deutschen ausgeschieden, glaube ich, weil Lettland gewonnen hat oder so. Und also er ist da breit interessiert und hat da alles verschlungen, was an Spitzensport so durch die Welt geht. Und weil er sich halt vor allem für Weltklasse-Sport interessiert, ist er wahrscheinlich bei Eintracht Braunschweig nicht so sehr drinne.
Wen würdest du denn noch mal gerne vors SBG-Mikro bekommen?
Boah, ich finde ja diese ganzen Dokus gerade um die WM 1990 ziemlich geil. Also mit mit Kontext Eintracht meinst du? Oder mit Kontext überhaupt. Egal, weil einfach Legende und hierher?
Vielleicht so hat mal gegen Eintracht gespielt oder war mal versehentlich im Stadion.
Ja, man könnte sich halt Sepp Maier gut vorstellen, weil er auch in dieser Horst-Luffe-Wolter-Zeit gespielt hat und, glaube ich, in der Nationalmannschaft auch vor ihm war. Den würde ich mir gerne mal vorstellen. Dann auch den Locking von Bayern, der hier auch hergekommen ist, Paul Breitner natürlich. Der könnte bestimmt auch noch einiges aus der Zeit mitbringen. Und ansonsten finde ich in den Dokus immer Jürgen Klinsmann richtig cool und witzig, wobei der auch
diskutabel ist. Komm, mach ihn einmal nach. Ich höre es im Büro so gerne.
Nein, mach ich nicht. Das ist fürchterlich. Au, hier war ja Jürgen. Und du?
Ich dachte safe, du sagst Kubicki.
Ach so, Wolfgang Kubicki, ja. Ja, den finde ich auch spannend, so aus Braunschweiger Historikperspektive, dass der hier auch, glaube ich, selbst gespielt hat und auch mal behauptet hat, selbst bei Eintracht gespielt zu haben. Auf dem linken Flügel, wo er ja politisch so gar nicht zu Hause ist. Und ich meine, das hatte ich irgendwo mal gelesen, dass der hier auch eine Eintracht-Vergangenheit hat. Und so einen könnte ich mir ja auch, oder hatte ich mir immer mal so augenzwinkernderweise für den Aufsichtsrat vorgestellt. Aber da können wir später nochmal drüber sprechen, wie es da im Aufsichtsrat gerade weitergeht. Und sonst, hast du noch irgendwen auf dem Schirm, den du hier gerne sehen würdest? Ja,
Karim Bellarabi.
Ja.
Hätte ich hier gern mal sitzen. Und irgendwie hätte ich auch Bock auf Uwe Reinders.
Uwe Reinders. Falls ihr noch Ideen oder so habt, schreibt sie gerne mal in die Kommentare, wen wir hier noch mit einladen können. Jetzt ist Sommerpause, ein paar Leute haben Zeit. Einer hat absolut gar keine Zeit, das ist Lars Konetka. Der ist von Eintracht Braunschweig direkt in die österreichische Nationalmannschaft gezogen und bereitet sich dort jetzt auf die Weltmeisterschaft vor. Und trotzdem ist der Ösi-Einfluss jetzt langsam greift immer mehr, so nach unseren Infos, jetzt ist Montagmittag, wird Damian Kovacevic, wir hatten ihn letzte Woche schon mal angeteasert, glaube ich, der erste Neuzugang in dieser Saison sein. So, haben wir endlich mal einen, oder was?
Ich bin erstmal schwer beeindruckt, dass du den Namen von vorne bis hinten top-notch ausgesprochen hast. Aber irgendwann im Laufe der Saison muss sich doch auch noch so ein kleiner Spitzname für ihn entwickeln.
Na klar,
das Jovanovic.
Das kommt dann, wenn er dann hier ist, wenn er so wirklich da ist. Kannst du denn verstehen, dass die ersten Fans so langsam auch schon unruhig werden, was so Transfers angeht?
Kann ich verstehen. Andererseits muss man ja auch sagen, dass das jetzt die 2-3 Wochen sind, in denen die Spieler auch mal wirklich Urlaub machen, in denen sie ihren Beratern sagen, ey, ruf mich nicht an, wir regeln das danach. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch Bock, den einen oder anderen Namen zu sehen. Und ich finde auch, Eintracht würde es in diesem Sommer gut tun, auch mal früh so einen Transfer mit richtigem Pull-Faktor zu holen. Also einer, der früh da ist, der für eine gewisse Qualität steht und der dann auch noch mal andere Spieler von diesem Projekt überzeugen kann.
Finde ich auch. Benny Kessel hatte das auch erzählt, dass er eigentlich zum Trainingsstart dann Anfang Juli möglichst viel natürlich schon hier in Braunschweig haben will. Aber da wünschen wir uns dann schon auch nochmal andere Namen, zusätzliche Namen als Damian Kovacevic, den ich jetzt schon wieder richtig ausgesprochen habe. Und trotzdem, glaube ich, dieses Transferfenster ist auch noch so Ewigkeiten offen. Das sind jetzt noch 3 Netto-Monate, in denen man Transfers tätigen kann. Da ist noch eine Weltmeisterschaft dazwischen, die sau viel noch an Dominosteinen umschmeißen wird. Und ja, also klar, es ist wünschenswert, jetzt 2, 3, 4 schon mal reinzulegen vorm Trainingsstart, aber ich würde da jetzt noch nicht in Panik verfallen, nur weil die anderen jetzt langsam aber sicher vorstellen, aber Eintracht noch nicht.
Vielleicht holt die Eintracht ja am Ende so einen linken Verteidiger aus Curaçao.
Wäre geil. So ein WM-Helden. Oder Kap Verde.
So wie damals Stuttgart mit den beiden Mexikanern.
Pavel Pardo und
Ricardo Osorio.
Ja, das waren gute Leute, können gerne hierher kommen.
Sind wahrscheinlich schon fast 50.
Ist egal, die helfen trotzdem. Um den Übergang zu finden zu Beratern, die aktiv sind. Torben Hoffmann wird aktiv auf dem Transfermarkt gehandelt. Jetzt hat sogar Paderborns Geschäftsführer öffentlich über ihn gesprochen im Kicker. Wie findest du das grundsätzlich, wenn man so als Geschäftsführer eines Vereins A über den Spieler eines Vereins B redet?
Am Ende wurde er explizit danach gefragt und ich fand das Zitat jetzt noch nicht so beunruhigend.
Ja, beunruhigend nicht. Also was hat er genau gesagt? Tom Hoffmann ist ein guter Keeper, aber wir haben 2, 3 Namen auf unserer Liste, glaube ich, ist so ungefähr das paraphrasierte Zitat. Paderborn verliert mit Dennis Simon den Top-Torhüter. Der geht zurück zu Stuttgart, wird dort Nummer 1 und braucht eine neue eigene Nummer 1 für die Bundesliga. Wie siehst du denn das aus der Perspektive Torben Hoffmann, gerade auch mit Blick auf den Schalke-Transfer vor 2 Jahren?
Ich finde, das ist eine ganz andere Situation. Gleichzeitig hat Torben Hoffmann ja immer wieder gesagt, er möchte gerne Bundesliga spielen, das ist sein großer Traum. Den könnte er sich in Paderborn erfüllen. Andererseits, ja, könnte er auch schnell wieder in der zweiten Liga angekommen sein, und ob das dann so nachhaltig ist, zu wechseln, weiß ich nicht. Klar, Paderborn ist wirklich sehr gefestigt, hat einen guten Plan, die holen ihre Neuzugänge, die funktionieren gefühlt alle sofort. Das ist schon ein anderer Schnack als Eintracht Braunschweig auf dem jetzigen Level. Ja, für ihn wird es darum gehen, sich zu überlegen, nehme ich das, was ich hier habe, wo ich weiß, woran ich bin. Ich bin Führungsspieler, Kapitän, wichtige Figur für den Trainer, für den erneuten Neuaufbau oder die erneute Weiterentwicklung. Oder gehe ich ins Risiko, versuche mich in Liga 1 zu beweisen. Und das muss ja vielleicht gar nicht in Paderborn sein, denn der Torhütermarkt ist ja in Bewegung.
Ja, traust du ihm denn die Bundesliga zu?
Auf jeden Fall. So, vielleicht ist die vergangene Saison jetzt nicht die Benchmark, die es dann dort braucht, aber er hat auf jeden Fall in anderen Situationen schon gezeigt, dass er das kann.
Ja, sehe ich ähnlich. Also da hätte ich auch gar keine Zweifel, als Bundesliga-Club der unteren Tabellenhälfte Torben Hoffmann zwischen die Pfosten zu stellen. Also da hätte ich wirklich überhaupt gar keine Sorgen. Auch wenn da jetzt in Bielefeld mal so ein dämliches Tor mit dabei war und die eine oder andere Unsicherheit, aber grundsätzlich das Potenzial, die Ausbildung, die Ausstrahlung, auch die Entwicklung, die er genommen hat, das qualifiziert ihn schon für einen Verein in der ersten Liga.
Was ich nicht so verstehen würde, wäre, wenn er sich als Nummer 2 beispielsweise bei Werder Bremen auf die Bank setzen würde. Andererseits verdient eine Nummer 2 bei Werder Bremen wahrscheinlich nochmal 15.000 Euro mehr als ein Stammtorhüter bei der Eintracht.
Ja, das glaube ich auch, aber ich bin mir recht sicher, dass Torben überhaupt keinen großen Fokus auf aufs Geld legt und aufs Gehalt legt, sondern vor allem seine sportliche Entwicklung im Blick hat. Und da ja unterscheidet oder würde es sich ja wirklich komplett auch zu diesem Schalke-Wechsel vor 2 Jahren unterscheiden, weil Schalke da ja noch in Trümmern so ein Stück weit lag, auch schwierige Jahre hinter sich hatte und auch im Umbruch war. Und bei Paderborn, wie du es gesagt hast, die sind total gefestigt, die wissen, was sie wollen, die haben einen ganz, ganz klaren Plan. Und dass die auf Torben Hoffmann zugehen, ist ja auch eine Auszeichnung, ist ja auch ein Lob. Und sie sollen ja nicht mal die einzigen sein, die sich bei Torben gemeldet haben, die da Interesse bekundet haben. Aber ich sehe auch noch gar nicht, dass er wechselt. So, weil auch das ist ja anders. Er hat jetzt bisher zumindest nach unseren Informationen nicht auf einen Wechsel gedrängt, das auch nicht hinterlegt. Er hat gesagt, dass es ein Interesse von anderen Vereinen gibt, dass man sich das anhört, und das ist ja auch total legitim. So, das soll ja auch jeder machen. Und auch für Eintracht ist es ja eine Auszeichnung, dass der Keeper in der Bundesliga gefragt ist. Nur Eintracht, genau, ist gut beraten, da eine schnelle Entscheidung zu fällen, wie sie auch immer ausfällt. Und wenn sie Torben verkaufen wollen, dann halt für einen richtig, richtig dicken Eimer voll Geld. Das ist ein deutscher Keeper, der ist auf Top-Niveau, der ist bestens ausgebildet. Den darfst du halt nicht verschenken. Und du musst halt im besten Fall top vorbereitet sein. Und wie man es hört, sind sie es auf jeden Fall bei diesem Mal besser als vor 2 Jahren, als dann auf einmal Casali und Grill ins Duell um die Nummer 1 gegangen sind. Denn Casali sich verletzt hat und Grill dann in Braunschweig eine schwierige Phase hatte oder eine sehr schwierige Phase. Also da jetzt, ich finde, wenn du für Torben Hoffmann dann am Ende zwischen 2 und 3 Millionen irgendwie bekommst und eine super Alternative präsentierst, 1, 2 Tage später, so einen wie Lotka oder so, dann können wir das auch wahrscheinlich alle verstehen und drücken Torben am Ende des Tages nochmal und sagen, alles Gute in der Bundesliga.
Ja, und erstmal muss ja auch ein konkretes Angebot eingehen. Ja. Die Zahlen müssen stimmen, Eintracht muss ja sagen. Du hast ja diesen Sommer die Hand drauf, klar. Kann dann die Gefahr bestehen, dass du am Ende hier einen sehr unglücklichen Stammspieler sitzen hast. Aber auch da würde ich sagen, wäre er professionell genug, um damit umzugehen, um den Blick wieder nach vorne zu richten. Und wäre halt ein Jahr später ablösefrei.
Genau. Also ich glaube auch nicht mal, dass er traurig wäre, wenn ihm dieses Angebot oder diese Möglichkeit jetzt verwehrt würde. Eben genau darum, weil nächstes Jahr hat er einen ablösefreien Markt, wird dann nochmal 30 bis 34 Spiele in der zweiten Liga gemacht haben und weiterhin gestellt sein. Und dann ist er mit 28, glaube ich, immer noch in einem Top-Torhüter-Alter, kann immer noch in der Bundesliga angreifen. Also für Torwart an sich verändert sich die Lage ja gar nicht so groß.
Das Torwart-Thema ist für Eintracht ja aber nicht nur auf der Nummer 1 gegeben, aus meiner Sicht. Du hattest mit Elhan Kastrati eine Nummer 2, die jetzt in den zwei Spielen waren es, glaube ich, nicht ganz so überzeugen konnte. Natürlich auch eine undankbare Situation gewesen. Die Mannschaft war nicht gut drauf. Der große Rückhalt fällt aus. Und dann wirst du da halt reingeschmissen. Und zusätzlich hat ihn Lars Kornetka ja im Saisonfinale auch noch aus dem Kader genommen und die Nummer 3 Marko Rajkovacic mitgenommen zu den Spielen. Das ist ja auch ein kleiner Fingerzeig, dass man sich da vielleicht auch verändert.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, zumal der Vertrag von Rajkovacic ja noch verlängert werden soll. Also der läuft ja eigentlich Ende Juni aus, soll verlängert werden. Und Kastrati hat, glaube ich, noch ein zusätzliches Jahr Vertrag. Da würde ich mich jetzt auch nicht groß wundern, würden sie ihn noch abgeben und noch eine neue Nummer 2 oder 3 holen. Benni hat auch gesagt, die U23 soll auf jeden Fall gestärkt werden. Da wird auf dem Torhütermarkt bestimmt auch noch was passieren. Und vielleicht kriegt man da auch eine gute verbindende Position hin. Aber ja, ansonsten ist es bisher noch recht ruhig, was Transfers bei Eintracht angeht. Es ist klar, dass es 1-2 Stürmer geben muss. Es ist klar, dass der ein oder andere Offensivspieler noch kommen muss. Aber bisher ist es da recht ruhig. Aber nervös wirst du nicht.
Nee, weil man ja auch mit Lars Kornetka ein Argument in der Hand hat, mit einem Trainer, der für ja etwas steht, für das Eintracht Braunschweig in den vergangenen Jahren jetzt nicht unbedingt stand. Man hört immer wieder, dass Spieler das ganz interessant finden, den neuen Trainer vielleicht eine Prise Aufbruchstimmung, vielleicht auch den Umstand, dass diesmal nicht alle Stammspieler den Abgang machen im Sommer. Und das sind sicherlich Argumente für Neuzugänge hierher zu kommen. Und gleichzeitig gibt's ja auch noch das große Thema Aufsichtsrat, was ja mit seinen Nebengeräuschen auch dagegen spricht, nach Braunschweig zu wechseln. Denn da sollte schnellstmöglich Klarheit, offene Kommunikation her, da sollten Entscheidungen her, damit dieser Club im Sommer nicht noch das nächste ja Negativ-Schauspiel mit sich rumschleppt.
Ja, also da im Kontext Aufsichtsrat werden die Gerüchte jetzt lauter. Also da kommt aus vielen Richtungen jetzt die eine oder andere Zwischennachrichten, Zwischenstand über Personen, die da nicht mehr drin sein sollen, womöglich schon am Ende der Woche. Also es sieht so aus, als würde jetzt da eine entscheidende Woche bevorstehen, auch was die Führung dieses Aufsichtsrats angeht. Also vielleicht für manche nochmal Aufsichtsrat, das ist das Kontrollgremium der ausgegliederten Fußballabteilung, und Präsidium, das ist der Gesamtverein. So, da gibt es zwei verschiedene Gremien, und der Aufsichtsrat, darum geht es jetzt gerade. Da könnte in dieser Woche noch was passieren. Das heißt, dass 3 Leute rausgehen und sich spätestens auch bei den Wahlen im November nicht mehr zur Verfügung stellen. Es heißt trotzdem, dass dieses Gremium handlungsfähig bleiben soll. Und trotzdem, ja, spannend, welche Rollen dann am Ende dort übrig bleiben. So, wer überlebt das dann beruflich? Dass es dort einen Machtkampf gab in den vergangenen Jahren zwischen Jens-Uwe Freitag, der dieses Gremium anführt als Vorsitzender, und Nicole Kumpis, der Vereinspräsidentin. Das war klar, so. Die beiden haben ganz, ganz lange so ein Stück weit in ihren eigenen Blasen gearbeitet. Dann haben sie sich öffentlichkeitswirksam so zusammengerauft, um den Klassenhalt über die Bühne zu bringen. Und jetzt könnte es sein, dass am Ende dieser Woche nur noch einer von beiden übrig bleibt. Oder am Ende dieser Aufarbeitung, wie es dann am Ende immer wieder diskutiert wurde. Dann sind wir mal gespannt, wer das am Ende des Tages schafft. Nicole Kumpis wird, so hören wir zumindest, gebackt von der Fanabteilung, von den Fans. Und wenn man die auf seiner Seite hat, dann hat man zumindest eine machtvolle Position, die
gut, die haben Einfluss jetzt, hat. Haben jetzt natürlich nichts zu entscheiden.
Genau.
Das ist dann erst in Richtung Mitgliederversammlung und Präsidiumswahlen interessant. Aber klar, schadet nichts.
Ja, ja, klar. Du musst ja, du wirst, man wird ja immer, oder man lotet in solchen Gremien ja auch immer aus, wer steht hinter dir, wer steht hinter deiner Entscheidung oder hinter deinem Weg und was gibst du auch selbst möglicherweise für die Gefolgschaft aus? Also, was sind die Mittel, die du dann deinen Followern in dem Fall zur Verfügung stellst und sagst, ja, wenn ihr mich unterstützt, dann können wir dies und das machen. Wäre schon spannend, da mal so ein Stück weit mitgenommen zu werden. Vielleicht auch natürlich nicht im Detail offiziell, aber schon so, dass man mal versteht, was da überhaupt gerade los ist, weil aktuell ist es ja für Außenstehende ein schwarzes Loch, was dort passiert. Man kriegt eigentlich nichts mit. Offiziellen Wegen schon gar nicht, nur da ist irgendwas im Schwangel, da passiert hier was, da passiert da was. Letzte Woche gab es eine Vorstandssitzung und so weiter. Aber dass da Ergebnisse bisher transparent kommuniziert wurden, das passiert ja bislang nicht.
Ja, das war aber bei Eintracht in den vergangenen Jahren nie so, würde ich sagen. Also immer wenn irgendwo der Baum gebrannt hat, gab es hinten raus ein ellenlanges Statement, aus dem keiner so richtig schlau geworden ist. Aber so die, ja, so eine ehrliche und transparente Aufarbeitung, die würde dem Verein ganz gut tun, denke ich. Und auch, es wäre auch eine Chance, um viel Vertrauen zurückzugewinnen, vielleicht auch bei Nicht-Vereinsmitgliedern, bei den Fußballfans. Denn die sind natürlich auch wenn sie jetzt nicht mitbestimmen können, maßgeblich für die Stimmung im Stadion, rund um den Club, von mir aus auch in den sozialen Medien, in irgendwelchen Foren. Und auch davon, ja, lässt sich Eintracht ja doch manchmal beunruhigen.
Ja, also dürften auch da in jedem Fall spannende Tage vor uns liegen. Wir hören mal rein, was dort vor sich geht. Vielleicht haben wir nächste Woche dann schon eine Folge mit viel mehr personellen Klarheiten, was auch Neuzugänge angeht. Und ja, was im Aufsichtsrat passiert, bleibt weiterhin spannend.
Ja, also ich glaube, du brauchst auf jeden Fall wieder mehr sportliche Kompetenz darin. Du brauchst einen ebenbürtigen Sparringspartner für Benny Kessel. Vielleicht brauchst du den sogar auch in einer Position in der KGaA, also zwei verschiedene Menschen, um das mal klarzustellen. Aber gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass sich die Leute darum reißen, nach diesen turbulenten Jahren im Aufsichtsrat in dieses Gremium reinzugehen.
Aber es ist ja auch eine totale Chance. Also so ein Gremium, dem niemand mehr etwas zutraut oder kaum jemand mehr etwas zutraut, da ist ja die Erwartungshaltung eher gering. Und aus so einer Erwartungshaltung heraus etwas Positives zu bewirken, ist ja ungleich leichter eigentlich, zumindest in der Theorie. Jetzt wissen wir, dass es bei Eintracht Theorie und Praxis ganz oft nicht Hand in Hand gegangen sind in der Vergangenheit. Aber genau das, du musst da Leute mit Fußballsachverstand reinbringen. Du musst da im besten Fall noch zwei Leute reinbringen, die auch ordentlich Kohle mit reinschaffen, damit die Rahmenbedingungen für die KGaA, für die ausgegliederten Fußballer einfach noch besser werden. Das muss dann im Fußballkontext auch gar nicht so viel sein. Lass das mal 1,5 oder 2 Millionen Euro sein. Das ist natürlich sau viel Geld, aber im Kontext Fußball halt nicht. Und für Eintracht macht so etwas aber einen Unterschied aus. Und wenn du solche Möglichkeiten hast, irgendwelche Männer oder Frauen dort reinzubringen, die so einen Sack voll Kohle mitbringen, und im besten Fall gepaart mit Fußball-Sachverstand, dann herzlich willkommen.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch notwendig, denn die zweite Liga in der nächsten Saison wird wieder brutal namenhaft besetzt. Heidenheim kommt runter, das ist für mich nicht der klassische Club, der so in diesen Durchreicher-Modus kommt wie andere Absteiger. Du hast St. Pauli, die ja relativ gefestigt sind als Club, bei denen viel ansteht. Trainerpersonalie ist noch nicht geklärt. Cottbus kommt hoch mit einer Riesen-Euphorie. Osnabrück kommt hoch mit einer Riesen-Euphorie. Wolfsburg kommt runter mit einem Riesen-Portemonnaie.
Sehr gut.
Das wird schon spannend.
Aber dass die scheinen es ja auch so ein Stück weit verstanden zu haben, was man für Typen braucht, dass die jetzt Robert Glatzel vom HSV holen, ist halt eine sichere Bank. Der garantiert dir dann diese
20 Zweitligatore.
20 Zweitligatore. Dann holen sie, zumindest Stand jetzt, von Ferl den Trainer, was ich schon auch spannend und mutig finde. Man hätte auch da sicherlich eine Zweitliga erfahrene Variante nehmen können. Andererseits hast du die als Sportgeschäftsführer jetzt mit Dieter Hecking. Also ich glaube, Wolfsburg, wenn da nicht alles, wenn das wirklich nicht voll in die Binsen geht, dann werden die ziemlich sicher vorne wegmarschieren.
Und andersrum gefragt, welche Rolle hat Eintracht Braunschweig in dieser Liga? Wie positioniert sich Eintracht? Denn ich glaube, das wird auch ganz wichtig, dass man endlich mal eine richtige Geschichte erzählt und nicht der Club ist, der um Platz 15 spielt.
Ja.
Weil, ja, als Braunschweiger oder als jemand, der aus der Region kommt, findet man das natürlich geil, ins Stadion zu gehen, nochmal halbe Liter kalte Rheingoldstraße oder an der Shell. Aber ob jetzt Fußball-Deutschland auch so der Zweitliga, der normale Zweitliga-Fan sagt, ey geil, wir fahren wieder nach Braunschweig und dann fährst du an so einem verregneten November-Sonntag hierher, guckst dir ein unattraktives 0-0 an. Also ich würde es cool finden, wenn die Eintracht mal wieder was dafür tut, anders wahrgenommen zu werden, auch über die Grenzen der Region hinaus.
Ja, einfach Ambitionen so, ne? Nicht, dass die Ambitionen sollen nicht der Überlebensmodus bleiben, sondern der Schritt nach vorne sein, dann wirklich mal einen einstelligen Tabellenplatz anzupeilen, um auch in dieser blöden TV-Tabelle mal voranzukommen. Auch da wird Eintracht keinen einzigen Meter nach vorne kommen, in dieser Saison wegen wieder Platz 15. Das wäre noch was anderes gewesen, wenn Fürth abgestiegen wäre. Dann hätte es noch den ein oder anderen Euro mehr gegeben, aber so bleibt auch da nicht viel mehr hängen als zuletzt und dann verbesserst du dich einfach in deinem Umfeld nicht. Und klar, aber du brauchst eigentlich einen Anschub durch Kohle.
Ja, so reicht die Kohle auf jeden Fall nicht für deinen Wunschstürmer Cedric Itten.
Nee, das wird nix. Das glaube ich nicht. Aber ich bin echt gespannt, wer da am Ende kommt. Wenn dann wieder so ein Raymond Philippe kommt, der vielleicht noch 2-3 Monate braucht, um hier anzukommen, dann aber alles kurz und klein schießt.
Aber als du den Itten ausgesprochen hast, da dachte ich kurz, du hast gelitten.
Oh Gott, ey.
Machen wir Schluss?
Dürfte ich um ein Ende bitten?
Ja.
Sonst werden wir ja noch zerstritten. Egal, komm. Lars, tschüss.
Tschüss.